Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwerkercasts. Heute mit einem coolen Thema, und zwar geht es heute um WebAssembly. Und der Gast heute ist Julian, der sich auch direkt gerne einmal vorstellt.
Ja, hallo, mein Name ist Julian. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit manchmal mit WebAssembly, finde es ein cooles Thema und würde es gerne hier einmal vorstellen.
Ja, super. Freut mich, dass du dir auch die Zeit nimmst. Julian, das Gute ist, ich habe schon in unserem kurzen Vorgespräch einmal eine dumme Frage gestellt und die möchte ich hier nochmal stellen. WebAssembly, das ist doch bestimmt sowas wie Assembler, sowas, was ich doch früher auch schon mal gemacht habe, wo ich meine Bytes in Register geschoben habe, noch fürs Web, oder?
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, hatte ich auch so eine ungefähre Vorstellung davon. Also ich kam so aus einer C++-Ecke und dachte auch, okay, das ist jetzt irgendwie also Maschinencode, ja, und der läuft dann im Browser, aber wie soll das denn funktionieren, weil das wäre dann überhaupt nicht portabel, das würde ja nicht funktionieren unter Windows und Linux. Deswegen, also ich kann gleich sagen, das ist nicht der Fall. Also es tatsächlich ist der Name WebAssembly unglaublich falsch gewählt. Erstens ist das Assembly falsch, es ist kein Assembler-Code, sondern ein Bytecode-Format. Und zweitens ist das Web inzwischen auch überholt. Das läuft jetzt nicht mehr nur im Browser, sondern es gibt jetzt auch Bestrebungen, das auch im Backend, also serverseitig zu verwenden. Ja, sieht man, also Naming ist hart in unserer Branche. Deswegen, genau.
Könnte ja fast sogar so sein, dass nachher die Lösungsmöglichkeiten, die mit dem Tool entstanden sind, doch größer geworden sind, als man sich das mal gedacht hat. So, aber du hast schon das super Wichtige angesprochen. Es ist ja wirklich portabel. Das heißt, es ist kein Assembler-Code, sondern es ist dann, du hast jetzt gesagt, es ist Bytecode. Vielleicht können wir da nochmal so ganz grob einsteigen, was da so auch das Versprechen dahinter ist, was dann auch gelöst wird.
Ja, richtig, genau. Ich habe gesagt Bytecode. Bytecode ist halt ein wenn ich eine Anwendung schreibe als Bytecode deploye, dann wird das in der virtuellen Maschine ausgeführt. Ist kann man mal sich überlegen, was das eigentlich genau bedeutet. Ja, also wenn man jetzt Bytecode hört und virtuelle Maschine, dann denken vielleicht manche irgendwie auch an Java, die jetzt im Java-Umfeld unterwegs sind. Und da gibt es tatsächlich, also die Zielsetzung ist eine ähnliche. Ich will halt Code haben, der portabel ist, und Code haben, der sehr performant ist. Und diese Kombination, die erreicht man eben mit WebAssembly im Browser. Ich hole mir vielleicht ein bisschen weiter aus, was das eigentlich genau bedeutet, was der Sinn von Bytecode ist. Wenn ich Code habe und möchte den irgendwo laufen lassen, beim Nutzer oder beim Nutzenden, dann gibt's eigentlich zwei extreme Möglichkeiten. Ja, die eine ist, ich habe es ja eben schon gesagt, man kommt aus der C++-Ecke oder aus Go oder Rust, dann kompiliert man das zu Maschinencode und gibt es dann dem Nutzenden in die Hand und dann kann der es auf seinem PC ausführen. Und dieser PC von dem Nutzenden kann es dann 1:1 direkt ausführen. Jede einzelne Zeile ist Maschinencode und kann er sofort lesen. Das ist super performant. Der Computer muss gar nichts mehr machen. Und es gibt den Vorteil, diese Compiler können dann auch noch Optimierungen einbauen in das Deployment. Hat aber einen Nachteil, nicht alle Computer sprechen die gleiche Sprache. Ja, es gibt also da Unterschiede je nach Betriebssystem, es gibt Unterschiede nach Chipsatz, viele Mac-User wissen es vielleicht, dass eben vor kurzem ein neuer Chipsatz eingeführt wurde. Man kann Programme, die für M1 kompiliert wurden, nicht unbedingt sofort auf M2 ausführen. Und man verliert also dadurch diese Übertragbarkeit des Programms, zu Englisch halt Portability. Und das andere Extrem ist, ich nehme Code und das, was ich dann dem Nutzenden in die Hand gebe, ist der Code selbst. Also ist vielleicht früher vielleicht in JavaScript der Fall, in PHP oder in Python ist es ungefähr auch so. Was ich dann gebe, ist der Code selbst und wird dann auf dem Computer des Nutzenden einfach jede Zeile 1:1 übersetzt. Ja, das heißt, ich interpretiere nur, das ist ein Interpreter. Hier ist der Vorteil, das ist portabel, ja, ich kann den gleichen Code auf allen Maschinen zum Laufen bekommen. Der Nachteil ist, es ist verdammt langsam. Jeder, der irgendwie mal geguckt hat, wie schnell Python ist, wird das vielleicht festgestellt haben. Und Bytecode ist halt genau so ein Mittelding zwischen den beiden. Also man nimmt den Code, macht so einen ersten Übersetzungsschritt in dieses Bytecode-Format. Das Bytecode-Format ist sehr nah am Maschinencode, aber immer noch abstrakt genug, um halt diese ganzen Unterschiede zwischen den verschiedenen Befehlssätzen zu überbrücken, braucht aber dann zur Laufzeit halt eine virtuelle Maschine, die das ausführt. Und das war halt eine der Zielsetzungen von Java damals. Man will es halt überlaufen lassen und es soll performant sein. Und das ist eben auch eine Zielsetzung von WebAssembly gewesen. Es soll in allen Browsern laufen, auf allen Betriebssystemen, aber gleichzeitig eben performant sein, effizient sein und eben im Browser dann auch eine Alternative sein zu oder eine Ergänzung sein zu JavaScript.
Mhm. Ja, das ganze Thema, was du jetzt angesprochen hast, so mit Sandbox-Umgebung, das hat ja auch Security-Gründe, weswegen man da so unterwegs ist. Willst du da vielleicht nochmal so ein, zwei Sätze zu sagen? Wie das, oder macht das an der Stelle schon Sinn, dass wir ganz grob nochmal über das Sicherheitsmodell reden, was da so erlaubt ist?
Genau, ja, aber das ist, also das Sicherheitsmodell im Browser, das ist natürlich genau ein wichtiger Punkt. Also jeder muss sich ja immer im Klaren sein, wenn man zum Beispiel auch in JavaScript das Gleiche, wenn man eine Anwendung aus dem Web lädt, JavaScript, dann führt man ja Code aus im Browser bei sich, ja. Und da würden ja, wenn man jetzt das Gleiche mit einer Excel nehmen würde, also mit der Binary nehmen würde, dann würden sich Leute ja die Haare zusammenraufen. Die Security-Experten, niemand darf eine Ausführbar-Datei einfach so laufen lassen. Das heißt, die Browserhersteller haben da ganz viel Augenmerk drauf gelegt, dass es halt sicher ist. Auch WebAssembly, was halt maschinennah ist, muss halt sicher sein. Und die Idee ist hier, dass das eigentlich innerhalb des Hosts in so einer Sandbox abläuft, sodass das Modul, was da läuft, gar keinen Zugriff hat auf den Host per Default. Ja? Also ich kann den Speicherbereich des Hosts nicht darauf zugreifen. Und außerdem habe ich auch keinen Zugriff auf irgendwelche Ressourcen. Also zum Beispiel auf Dateisystem gibt es keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie Netzwerkzugriffe zu machen. Ich habe auch keine Möglichkeit, diese ganzen anderen systemnahen Sachen aufzurufen, wie zum Beispiel die Uhrzeit aufzurufen oder ein Beispiel, das ich auch gerne nehme, ist Random Number Generation. Das ist auch häufig eine Funktion im Betriebssystem. Die gibt es eigentlich nicht. Wenn ich die haben möchte, dann muss der Host es explizit durchreichen. Das heißt, ich muss dann den Host anfragen, gib mir bitte zum Beispiel Zugriff aufs Dateisystem, und dann muss der Host es eben freischalten oder eben nicht. Ja. Also ähnlich so ein bisschen wie, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie es halt bei den Apps ist auf dem Handy. Da fragt die App, die installiert wurde auch so an, ne, darf ich? Und so ist da, so kann man sich auch so vorstellen natürlich. Nur, dass halt eben der den Zugriff gewährt, halt kein Mensch ist, sondern halt eben der Host, was halt auch ein andere Anwendung ist.
Ja, und jetzt stellt sich für mich so ein Stück weit die Frage, welche Lücke schließt WebAssembly eigentlich? Weil wir ja doch ein ziemlich gutes Ökosystem haben, ein ziemlich großes Ökosystem haben, was diese ganzen Single-Page-Apps möglich macht, ein ganzes JavaScript- und TypeScript-Universum. Ja, wo, für was könnte ich da WebAssembly nutzen?
Richtig, genau. Also ursprünglich entwickelt wurde WebAssembly, haben wir schon gesagt, um es halt im Browser laufen zu lassen, als Ergänzung zu JavaScript. Und zwar ist so die Geschichte die, dass eben 2015 Entwickler von diesen JavaScript-Engines, denen aufgefallen ist, dass es eben für bestimmte Arten von Anwendungen JavaScript nicht ausreichend ist. Ja, woran liegt das? Ich bringe mal einfach drei Beispiele. Ich glaube, an dem Beispiel wird es ziemlich klar, was Sache ist eigentlich. Also erstens, JavaScript ist eine garbage collected language. Das heißt, wenn ihr in JavaScript irgendwie Objekte erstellt, werden die irgendwann von der garbage collection wieder aufgeräumt. Das ist total toll für euch Entwickler, hat aber so einen Nachteil, und zwar, was man dadurch verliert, ist, was wir predictable performance nennen. Also das ist vor allem wichtig eben bei zum Beispiel Echtzeitanwendungen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, Virtual Reality, Augmented Reality. Ja, also Garbage Collection bedeutet halt, dass irgendwie irgendwann die Laufzeit des Programms kurz unterbrochen werden muss, damit eben der Speicher wieder aufgeräumt werden kann. Das ist jetzt bei so einer SPA, bei so Single Page Application, gar nicht so ein Problem, weil bei Single Page Application ist der typische Use Case der Nutzer klickt auf einen Button, ja, dann wird irgendwie JavaScript ausgeführt, es wird neues HTML erzeugt, vielleicht geht noch ein Request zum Backend und dann kommt der Request zurück, es wird neues HTML erzeugt und dann wird es angezeigt. Das Ganze dauert ungefähr so 800 Millisekunden. Danach hat der Browser unglaublich viel Zeit, den Speicher aufzuräumen, weil der Nutzer nicht mehr klickt. Ja, wenn ich aber jetzt eine Anwendung habe, die jetzt kontinuierlich läuft, ja, zum Beispiel eine Virtual Reality, Augmented Reality, vielleicht auch ein Spiel. Ja, mein Lieblingsbeispiel sind immer Computerspiele, weil sich das einfach sehr gut greifbar ist. Da wäre es doof, wenn ich irgendwie ein Rennspiel habe und alle drei, vier Sekunden setzt mal kurz meine Situation aus, weil die Garbage Collection läuft. Ja, deswegen werden übrigens für alle Computerspiele ganz selten Garbage Collection Languages verwendet. Ja. Anderer Punkt ist der Just-in-Time-Compiler. Der Grund für die hohe Performance von JavaScript ist eigentlich, dass ein Just-in-Time-Compiler drin ist, der zur Laufzeit nochmal optimieren kann. Was dazu führt, dass JavaScript in Benchmarks und auch in diesen SPAs auch sehr gut abschneidet und auch ein sehr guter Use Case ist, ja. Man liest immer wieder, wenn man über WebAssembly liest man immer wieder Beiträge, die da so lauten wie, WebAssembly hat in Benchmarks schlechte Performance gezeigt. Schlechter als JavaScript zum Beispiel, schlechter als Java. Ja, oder auch irgendwie gab es mal einen Beitrag, die haben dann SPA genommen, haben die in JavaScript gebaut, haben die danach in WebAssembly gebaut und gesagt dann, okay, in WebAssembly ist es langsamer. Ja, ist einfach nicht der Use Case. Noch vielleicht das Spielbeispiel. Also ein JIT läuft so ab, dass es zuerst den Code interpretiert und dann aber nach und nach anfängt, immer mehr Optimierung einzubauen. Ja, und irgendwann das Ganze sehr schnell läuft. In meinem Computerspiel möchte ich aber nicht, dass irgendwie ab Sekunde 5 das Ganze mit 120 FPS läuft. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit konstant 40 FPS haben, von Anfang an. Ja. Ich möchte auch nicht in meinem Computerspiel haben, dass ich irgendwie, Mario Kart, ja. Mario Kart, ich bin schön am Fahren und plötzlich fahre ich über eine Banane und dann merkt plötzlich der Computer, oh, Banane, die Routine habe ich noch nie gesehen, jetzt muss ich erst mit den JIT anwerfen. Nee, ich möchte dann konstant weiter meine hohen Frames haben, einen hohen FPS haben. Und das ist eben auch so ein Use Case für eben WebAssembly. Ja, ich habe halt keinen JIT, ich habe halt die Performance von Anfang an. Vielleicht nicht die Top-Performance, die ein JIT erreichen kann, aber immer noch eine gute Performance von Anfang an. Ja, das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, würde ich sagen, ist so das Thema Speichereffizienz beim Download von der Anwendung. Wir haben bei JavaScript ist ein Textformat, ja, das wird zwar in den Browser meistens komprimiert übertragen, aber wenn ich das runterlade, ist es letztendlich ein Textformat und es muss, bevor überhaupt ein Compile-Schritt stattfinden kann, muss erstmal der gesamte Text da sein, bevor überhaupt anfangen kann, die ganze Datei zu parsen. Also die Leute, die mit Compile dabei auskennen, kommt erst ein Lexer, dann kommt ein Parser, dann wird ein AST aufgebaut und so weiter und dann erst wird es ausgeführt. Bei WebAssembly ist es so, dass das ist so gebaut, dass während ich das runterlade, kann der Compiler anfangen zu arbeiten. Das heißt, ich habe eine, der Vorteil ist wahrscheinlich vor allem dabei wirklich großen Anwendungen. Und ich spreche hier nicht von großen SPAs, ich spreche hier wirklich von Anwendungen, die, mehrere 10.000 Zeilen Code haben. Ja, das heißt, der Use Case, diese SPAs sind nicht so der Haupt-Use Case. Ich rede eher von vielleicht physikalischen Simulationen, Spielen habe ich schon genannt. Vielleicht irgendwelche CAD-Programme, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass, ich habe ja schon gesagt, dass die Browserhersteller am Anfang das so ins Leben gerufen haben. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Antrieb für Microsoft da mitzumischen war, dass Microsoft halt viele Anwendungen hat, die in C++ geschrieben sind, wie zum Beispiel Microsoft Word oder Microsoft Excel, und die in den Browser zu bringen für die Zukunft, also zukunftsfähig zu machen, ihre Codebase zukunftsfähig zu machen. Das ist so ein bisschen, was man sich vorstellen kann. Ja, und was bedeutet das halt für uns als Entwickler? Genau, ja, also wenn ihr jetzt halt ein JavaScript-Entwickler seid und ein SPA baut, dann ist WebAssembly jetzt nicht so dann habt ihr wahrscheinlich nicht so den großen Vorteil davon, jetzt WebAssembly zu verwenden. Aber wenn ihr mal drüber kommt und findet halt irgendwie so eine Anwendung, die halt doch was mit VR machen möchte oder doch halt irgendwelche großen physikalischen Situationen machen möchte oder im Browser vielleicht auch AI-Modelle durchrechnen möchte, dann wäre halt WebAssembly wahrscheinlich doch ein Punkt, den man darüber nachdenken müsste.
Okay, also richtig komplexe Anwendungen im Browser. Okay. Du hast jetzt gerade schon mal Microsoft als Beispiel genommen. Mit welchen Sprachen kann ich denn da arbeiten,
die da in die Richtung ziehen? Genau, also ursprünglich war das nur C++. Das Ganze kommt auch aus so einem Vorgängerprojekt, das halt als Ziel hatte, C++ im Browser laufen zu lassen. Ich meine, Mozilla war früh dabei und deswegen war Rust auch eigentlich so die zweite Sprache, die dann natürlich kam, weil Rust kommt von Mozilla. Go, ja, das ist die dritte große Sprache. Und dann gibt's inzwischen ganz viele andere Sprachen, die auch noch unterstützt werden. Das haben Leute dann halt irgendwie geschafft, Python laufen zu lassen. Oder ich glaube, es gibt so eine JavaScript-ähnliche Sprache, die auch damit geht. Und dann noch ganz viele andere, die jetzt sozusagen nicht so die bekannten Sprachen sind. Ja, wichtigster Punkt hier eigentlich, wenn man über Sprachen spricht, ist Java ist halt schwer. Ja, also es gibt Projekte, die übersetzen Java zu WebAssembly. Ich würde die eher als experimentell bezeichnen. Quasi ja, es geht, aber ob man das wirklich produktiv einsetzen möchte, glaube ich eher nicht. Also es gibt andererseits, vielleicht auch das nochmal reinzuwerfen, was sehr gut geht, ist C#. Ja. Warum wohl? Naja, C# ist von Microsoft, ja. für C-Sharp gibt es halt ein ganzes Web-Framework, nennt sich Blazor, was genau als Ziel hat, eben C-Sharp ready zu machen für den Browser, um halt dann Web-Anwendungen C-Sharp in pure C-Sharp zu bauen, ohne JavaScript.
Dann, Julian, ja, muss ich nochmal fragen, wie sieht meine API in die Welt aus? Ich komme jetzt mit der Idee um die Ecke, die vielleicht sowas wie ein Spring Boot hat oder da habe ich ja auch irgendwo eine API, um mit der Außenwelt zu interagieren. Wie sieht's da mit WebAssembly aus?
Ja, spannende Frage. Einfache Antwort, gar nichts. Also wenn ich so ein WebAssembly-Modul habe, per Default habe ich da überhaupt keine Möglichkeit, auf irgendwas außerhalb meines eigenen Moduls zuzugreifen. Das spielt so ein bisschen auch auf den Sicherheitsgedanken an, den wir eben schon gesagt haben. Aber was mache ich jetzt? Also ich habe zwei Möglichkeiten. Also Möglichkeit eins ist, das Ganze läuft, also dieses WebAssembly-Modul läuft irgendwie in der Anwendung, die ich auch selbst gebaut habe. Ja, zum Beispiel in meinem JavaScript SBA rufe ich irgendwie intern irgendein WebAssembly-Modul auf. Oder auch, man kann es auch im Backend laufen lassen. Ich habe eine Backend-Anwendung und in der Backend-Anwendung lasse ich mein eigenes WebAssembly-Modul laufen. Dann habe ich ja vollkommen Hoheit darüber, welche API ich haben möchte. Ja, sprich, dann kann ich eben selbst sagen, das WebAssembly-Modul soll, nehmen wir ein Beispiel, also auch ein sehr schönes Beispiel finde ich, dass es gibt, ich habe früher viel Schach gespielt, da gibt es eine Seite, die heißt LeChess und die lassen mit WebAssembly halt Stockfish laufen, so eine Schach-Engine. Und das heißt, die haben wahrscheinlich einfach bei sich in dem WebAssembly-Modul eine Methode, die heißt getBestMove, ja, zum Beispiel. Und die würde ich dann halt aufrufen von JavaScript, ja. Umgekehrt, wenn ich jetzt aber sagen möchte, ich möchte aus dem WebAssembly-Modul zum Beispiel Zugriffe machen in JavaScript auf den DOM, geht nicht. Geht nur dann, wenn ich eben auch umgekehrt sozusagen Methode reinreiche. Ich müsste dann also auch wieder ein Interface definieren in meinem WebAssembly-Modul, eine Methode, die ich aufrufen kann und die kann ich so nennen, wie ich es möchte. Die könnte ich also auch nennen Fichte 75, ja, die mir dann Zugriff gibt auf meinen DOM. Mhm. So kann man halt sich das vorstellen. Also ich habe ganz oben im WebAssembly-Modul definiert die Methoden, die ich reinreiche in das Modul und auch die Methoden, die ich aus dem Modul aufrufen kann, also in beide Richtungen, kann ich halt Methoden definieren, mit Namen, mit Parametern, Listen. Also das ist halt sozusagen die API, die ich selbst definiere. Das ist der Fall. Ich habe vollkommen Hoheit darüber. Es gibt auch noch einen anderen Fall, ein Use Case, der in letzter Zeit sehr gehypt wird. Ich möchte das Ganze, das WebAssembly-Modul irgendwo laufen lassen, bei irgendwie zum Beispiel einem Cloud-Hoster, ja. Also im serverseitig. Da gibt es inzwischen eine fest definierte API, oder ich sollte eigentlich besser sagen ABI, also Application Binary Interface, was genau sagt, wie die Methoden alle heißen, mit denen ich zum Beispiel zugreifen kann aufs Dateisystem, zugreifen kann auf, ich habe es ehrlich gesagt, die ganzen Systemzugriffe eben. Ja. Und da gibt's eine Spezifikation für Interface, Funktionen, die man aufrufen kann. Und wenn ich jetzt das sozusagen als Target nehme, dann kann ich dieses Modul irgendwo laufen lassen. Klar kann der Host immer noch denyen, also der Host kann immer noch sagen, nee, du darfst nicht zugreifen auf das Dateisystem, aber ich wüsste halt, wie die Methode heißen würde, wenn ich es dürfte.
Okay, das heißt, dadurch habe ich dann auch die komplette Flexibilität, auch wie du es jetzt gerade beschrieben hast, kann im Browser laufen und es kann auch im Backend laufen, was jetzt auch sehr gehypt wird, hast du gerade schon mal gesagt. Dass, bei den Hypes, da bin ich natürlich auch mal direkt dabei.
Ja, genau. Also meine Sicht auf die Dinge ist eigentlich, dass man das WebAssembly ein bisschen trennen muss in diese beiden Themen. Also WebAssembly serverseitig, WebAssembly im JavaScript Frontend, also Frontend-seitig, muss man ein bisschen trennen. Und ich sehe es sogar so, es sind halt fast verschiedene Ecosystems, also verschiedene Tools zum Teil, leider, ja. Zum Teil sogar verschiedene Communities. Und eben verschiedene Hype-Cycles auch, ja. Also ich glaube, ich habe es mal als Spaß gemacht, meine ganzen Podcasts durchsucht nach dem Stichwort WebAssembly. Und da gab es so eine Häufung, würde ich sagen, so 2018, 2019. Das war so der Hype WebAssembly im Browser. Und ich glaube, da sind wir jetzt drüber hinweg. Das ist, glaube ich, etabliert. Es gibt große Anwendungen, die das machen. Ich glaube, Figma nutzt das. Shopify ist so ein Shop-Dienstleister, Google Earth im Browser, das läuft. Und dann eben dieser zweite Hype, ich würde sagen, der hat so eingesetzt, Anfang 2021 vielleicht, WebAssembly serverseitig. Und das eben muss man so ein bisschen trennen. Und da sind wir eben, würde ich sagen, Ja. Ja, da sind wir, da würde ich sagen, sind wir eher so noch am Anfang, würde ich sagen. Da muss man ein bisschen unterscheiden, welchen Use Case man da hat. Manche Sachen sind sehr experimentell, manche Sachen sind auch nur angedacht und keiner hat es überhaupt ausprobiert. Manche Sachen kann man vielleicht eher noch verwenden. Ja, genau.
Okay. Und im Backend, also was hätte ich an der Stelle? Also habe ich dann die ähnlichen Vorteile auch, dass ich da komplett portabel bin, schmale Umgebung anscheinend und
unterwegs. Genau, das ist auch genau die Idee, wie man das überhaupt dazu gekommen ist, das zu tun. Ja, also wie gesagt, das wurde entwickelt für einen Browser. Ich kann jetzt nicht in die Köpfe von den Leuten reinschauen, ob sie von Anfang an gedacht haben, wird irgendwann auch mal außerhalb des Browsers verwendet. Ich glaube, das haben sich damals schon gedacht. Andererseits, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Genau, also diese Eigenschaften, die WebAssembly hat, wir hatten es schon genannt, also es gibt halt Performance, es gibt Portability, also Übertragbarkeit, es gibt diese Sandbox-Thematik, dass halt eine sichere Umgebung läuft. Es gibt auch die Thematik, dass man ganz viele verschiedene Programmiersprachen verwenden kann, um es zum Laufen zu bekommen. Diese Kombination von Eigenschaften macht es halt auch interessant, das außerhalb vom Browser zu verwenden. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Also mein Lieblingsbeispiel, was auch irgendwie am handfesten noch ist, sind Plugin-Architectures. Ja, also Plugin-Architectures nimmt man immer dann, wenn ich ein Produkt zum Beispiel habe, eine Anwendung, die ich vertreibe, und möchte aber, dass meine Nutzenden, meine Kunden vielleicht diese Anwendung noch verändern können, also noch das Verhalten noch verändern können, dadurch, dass sie Plugins entwerfen. Ja, also zum Beispiel eine Bildbearbeitungssoftware, ja. Da kann man halt Plugins für entwerfen, um halt Bilder zu bearbeiten, ja. Oder auch, HTTP-Server verwenden halt häufig, gibt's die Möglichkeit, dass man Plugins dafür schreibt, die dann irgendwie diese HTTP-Requests besonders verarbeiten. Und bisher würde ich sagen, die Hauptlösung, die man dafür hatte, sind, entweder man verwendet ein DSL, also ich bin halt so ein Produkt, dann baue ich halt eine eigene Sprache genau dafür. Oder man nimmt so eine off-the-shelf embedded language, die bekannteste ist, glaube ich, Lua. Und WebAssembly wäre einfach auch nochmal eine Möglichkeit dafür. Ja, also WebAssembly, so eine Runtime zu schreiben, ist, glaube ich, ziemlich einfach, aber es gibt auch ganz viele Runtimes, die man auch so verwenden kann. Und dann ist die Idee, dass ich meinen Kunden erlaube, dass sie selber in der Sprache ihrer Wahl, Go, Rust, ich habe es eben genannt, ein WebAssembly-Modul schreiben mit einer fest definierten API, die ich ihnen natürlich sagen muss. Vielleicht bin ich auch so groß, dass ich einen SDK zur Verfügung stelle, die dann quasi nehmen kann und direkt in meiner Umgebung ausführen kann. Sicher, ja. Ich muss also keine Angst haben, dass dann diese ausführbare Datei, ja, zum Beispiel meine Datei ist kaputt macht, weil ich es ja einfach verbieten kann, darauf zuzugreifen, ja. Ich könnte, was ich gerade beschreibe, zum Beispiel mit Java gar nicht machen, ja. Java wurde dafür entwickelt, überall laufen zu können. Und wenn ich auf Dateisystem zugreifen möchte, darf ich das machen. Egal, auch auf Windows und auf Linux oder auf irgendwo, ja. WebAssembly wurde dafür entwickelt, dass ich alles das nicht darf. Ja, also per Default eigentlich alles denied wird. Ja, und deswegen ist es halt, finde ich, ein toller Use Case eigentlich, diese Plugin Architectures. Ich glaube, Shopify habe ich eben genannt, die machen das, um zum Beispiel, ich glaube, den Checkout von Produkten zu ermöglichen, dass da Kunden irgendwelche Sonderlogik einbauen. Zum Beispiel gäbe es vielleicht einen Kunde, der hat irgendwelche, können wir sich vorstellen, als Beispiel, ein Kunde hat irgendwie Rabatte für VIP-Kunden, ja, für VIP-Kunden, und dann gibt es eben diese Möglichkeit, dass diese Logik als WebAssembly-Modul injected in die Shopify-Logik, die dann halt bei Shopify auf den Servern läuft. Ja, das ist so ein möglicher Use Case.
Cool. Vielleicht nochmal so zum Abrunden, zum Abschluss, Julian, wenn ich fragen darf, wie bist du eigentlich zu WebAssembly gekommen? Weswegen hast du dir gedacht, damit möchte ich mich mal sehr stark beschäftigen?
Ja, ich hatte mal so ein Hobbyprojekt, oder habe das immer noch, das ist eine Implementierung von so einem Brettspiel, das verrückte Labyrinth, vielleicht kennt das jemand von euch auch noch, oder vielleicht kennst du das auch noch. Und ich hatte es ursprünglich entwickelt als kleine Serveranwendung. Der Server läuft in Python und die Clients laufen in irgendeinem SPA, in Vue.js. Und dann hatte ich dafür auch Bots geschrieben. Also Algorithmen, die Lösungen finden und gegen die man dann spielen kann. Hab dann aber schnell gemerkt, ich hatte anfangs in Python geschrieben und ich habe gesagt, Python ist halt sehr langsam, habe dann schnell gemerkt, Python ist zu langsam und habe deswegen in C++ geschrieben. Und dann bin ich drauf gekommen, cool wäre es eigentlich, wenn dann diese Bots nicht auf dem Backend laufen, sondern gleich auch im Client laufen würden. Ja, und dann habe ich gedacht, muss ich jetzt das Ganze nochmal portieren? Ich habe es gerade von Python auf C++ portiert, muss jetzt noch einen Algorithmus portieren von C++ auf JavaScript. Und genau in dem Moment habe ich halt gegoogelt und bin drauf gestoßen, ja, es gibt halt diese Möglichkeit, WebAssembly C++ im Browser laufen zu lassen. Und das habe ich auch gemacht und genau. Und das passt auch so ein bisschen in mein Mindset eigentlich rein. Ich war immer ein Freund davon, irgendwie das beste Tool für ein Problem zu finden. Also eben nicht zu sagen, okay, wir können alle Java, deswegen verwenden wir einfach Java für alles. Wir verwenden es für Command-Line-Applications und für Backend und dann, ich hatte auch mal Java im Frontend gemacht, weil wir es halt können. Nee, ich finde eigentlich, dass es für bestimmte Themen einfach Sachen gibt, die besser passen. Also für hochperformante Sachen würde ich halt dann Go nehmen oder Rust. Und für Sachen, die im Browser laufen sollen, ist JavaScript eigentlich so die erste Wahl. Ja, und mit WebAssembly können wir das alles überbrücken halt. Wir können halt sagen, ja, es gibt halt viele Möglichkeiten. Wir können C++ im Browser laufen lassen. Wir können zum Beispiel auch sagen, wir haben irgendwie ein Backend, was aus 5 verschiedenen Sprachen gebaut ist, aber wir kompilieren die alle zu WebAssembly und lassen einfach das alles in WebAssembly laufen. Ja, wir integrieren einfach verschiedene Ecosystems miteinander als gemeinsames Sprachübersetzungsziel. Und diese ganzen Möglichkeiten finde ich immer noch faszinierend. Ich glaube, dass das ganze Thema ein Riesenpotenzial hat. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das Potenzial noch nicht ganz abgerufen wurde. Ich glaube, dass noch viel zu holen ist. Ja, bin gespannt, was das Thema in Zukunft noch bringt.
Super. Ja, vielen Dank, Julian, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so cool einmal in das Thema reingeholt hast, dass du uns da einmal auch direkt gezeigt hast, wie es da so aussieht. Ja, von daher, vielen Dank, Julian, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst auch nochmal vorbei, wenn du da weitere coole Einsichten nochmal gewonnen hast. Und von daher, vielen Dank, mach's gut.
Gerne, ja. Danke. Ciao.